Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Kandidaturen für den Vorsitz der rumänischen nationalliberalen Partei PNL können noch bis zum heutigen Nachmittag eingereicht werden, gestützt auf Motionen, die vom jeweils anvisierten Vorsitzenden gemeinsam mit seinem Team vorgelegt werden. Der amtierende Vorsitzende Ilie Bolojan hat bereits erklärt, dass er sich für eine weitere Amtszeit an der Parteispitze bewerben wird, während der designierte Ministerpräsident Adrian Wächter, der zuvor seine Absicht angekündigt hatte, gegen Bolojan anzutreten, präzisierte, dass er nicht mehr in den Wettbewerb eintreten werde. Auf dem PNL-Parteitag am Sonntag wird die neue Führungsmannschaft gewählt und über die Strategie der Partei für den kommenden Zeitraum entschieden. Ebenfalls am Sonntag hat die Sozialdemokratische Partei eine Sitzung des Nationalen Politischen Rates einberufen, um eine Entscheidung über die Unterstützung der neuen Exekutive zu treffen, die sie an die Aufnahme von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und zur wirtschaftlichen Wiederbelebung in das Regierungsprogramm knüpft. Rumänien hat die technischen Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die jüngste Änderung des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans PNRR erfolgreich abgeschlossen und behält mehr als 20 Milliarden Euro aus der Komponente der nicht rückzahlbaren Mittel. Das gab der Interimsminister für Investitionen und europäische Projekte in der Regierung von Bukarest, Dragoș Puslaru, bekannt. Er machte geltend, dass trotz der Anpassung einiger Indikatoren und der Neuformulierung einiger Etappenziele die wesentlichen Ziele der eingegangenen Reformen und Investitionen erhalten geblieben seien, während zugleich erhebliche Strafrisiken beseitigt worden seien, die sich auf Verluste in Milliardenhöhe hätten belaufen können. Im Anschluss an die Gespräche, so der Minister weiter, seien konkrete Lösungen für wichtige Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheit, Energie, Digitalisierung, Bildung und Umwelt erzielt und Mechanismen vereinbart worden, die eine Anerkennung des bereits erzielten Fortschritts ermöglichen, so dass diese bis zum Stichtag 31. August vollständig umgesetzt werden können. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema würden zu Beginn der kommenden Woche mitgeteilt, sagte Puslaru. Das Außenministerium in Bukarest teilt mit, dass es seit Dezember 2024 den Fall des Rumänen im Blick hat, der am Freitag von einem russischen Gericht zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er der von Moskaus Truppen überfallenen Ukraine Informationen über die Standorte der Luftabwehrsysteme in der Stadt Sotsch am Schwarzen Meer geliefert haben soll. In diesem Zeitraum wurden sowohl über die Botschaft Rumäniens in Moskau als auch auf Ebene der Außenministerium zentrale Schritte unternommen, um die Rechte des rumänischen Staatsbürgers innerhalb des durch die Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen festgelegten Rahmens zu schützen. Nach den von der diplomatischen Vertretung Rumäniens in Moskau übermittelten Informationen ist das Urteil zur Verurteilung des rumänischen Staatsbürgers zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren ohne Bewährung am 19. Juni 2026 durch die Zurückweisung des Rechtsmittels rechtskräftig geworden. Diese Information wurde von den russischen Behörden bislang noch nicht auf offiziellem Wege mitgeteilt, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Der genannten Quelle zufolge haben die russischen Behörden trotz der wiederholten Bemühungen des Außenministeriums wieder ihre Zustimmung dazu erteilt, dass Vertreter der diplomatischen Vertretung Rumäniens in Moskau den rumänischen Staatsbürger im Gefängnis besuchen, als Teil der Bemühungen um konsularischen Beistand, noch dazu, dass dieser mit seiner Familie korrespondieren kann. Das Außenministerium steht über die Konsularabteilung in ständigem Kontakt mit der Familie des rumänischen Staatsbürgers. Das rumänische Außenministerium betont, dass es die erforderlichen Schritte fortsetzen werde, die sich aus der Verpflichtung des rumänischen Staates zur Gewährleistung konsularischen Beistands ergeben und in gleichem Maße aus der durch den genannten Vertrag festgelegten Verpflichtung der Russischen Föderation. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Der Wochenspiegel.
Es geht weiter bei Radio Rumänien International mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche, zusammengefasst im Wochenspiegel von Daniela Bodu. Ich bin Florian Lungo und bringe Ihnen die deutsche Fassung. Präsident Nikusor Dan gab bekannt, dass Portugal und die Slowakei Rumänien die Lieferung von Drohnenabwehrsystemen angeboten haben. In Brüssel, anlässlich des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, erklärte Dan, dass sich Portugal und die Slowakei damit den USA, Frankreich, Italien und Spanien anschließen, die bereits ähnliche Zusagen gemacht hatten. Zudem verurteilte das Europäische Parlament in einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Entschließung die Drohnenangriffe auf die Mitgliedstaaten der Union und bekundete seine Solidarität mit Estland, Finnland, Lettland, Litauen und Rumänien. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erklärten, dass die Verletzungen des europäischen Luftraums keine Einzelfälle seien, sondern Teil einer umfassenderen Strategie Russlands, die Union und ihre Verbündeten einzuschüchtern. Die Entschließung fordert die dringende Schaffung einer echten europäischen Verteidigungsunion und betont die Notwendigkeit einer umfassenden Stärkung der Ostflanke der Union und der NATO. Zurück nach Brüssel. Rumänien zeigte großes Interesse an einem Großteil der Tagesordnungspunkte. Neben der europäischen Verteidigung, insbesondere der Ostflanke, erörterten die Staats- und Regierungschefs die schnellstmögliche Eröffnung aller Verhandlungskapitel für den Beitritt der Republik Moldau und der Ukraine sowie den mehrjährigen Haushalt der Union für den Zeitraum 2028-2034. Mit Blick auf die politische Lage im Land erklärte der Präsident, dass seine verfassungsmäßigen Befugnisse nach der Ernennung eines designierten Ministerpräsidenten eingeschränkt seien. In diesem Zusammenhang schloss er eine Unterstützung des Kabinetts von Adrian Wächter durch die Abgeordneten der Allianz für die Union der Rumänen, kurz AUR, nicht explizit aus und betonte die Wichtigkeit einer Mehrheit, die eine pro-westliche Regierung legitimieren würde. Unterdessen dauern die Verhandlungen zur Bildung der künftigen Regierung in Bukarest an. Der designierte Ministerpräsident hat die Vorstellung des Regierungsprogramms und der Ministervorschläge mehrfach verschoben und erklärt, er sei weiterhin bereit, den Dialog und die Verhandlungen mit den politischen Parteien fortzusetzen. In einer Online-Nachricht erklärte Adrian Wächter, er werde die ihm zur Verfügung stehende Zeit verantwortungsvoll nutzen, um eine solide Einigung über das Regierungsprogramm zu erzielen, das die wirtschaftliche Erholung stützen, den Lebensstandard erhöhen und den Haushaltsausgleich wiederherstellen soll. Laut einigen politischen Quellen könnte die Wahl des künftigen Kabinetts bereits nächste Woche stattfinden. Für seine Bestätigung benötigt das Kabinett 233 Ja-Stimmen. Bisher ist bekannt, dass die Nationalliberale Partei, der Ungarn Verband und die Union Rettet Rumänien ein Kabinett unter der Führung des neu ernannten Ministerpräsidenten nicht unterstützen werden. Die Sozialdemokratische Partei hat sich noch nicht entschieden. Parteichef Sorin Grindeanu kündigte an, die Sozialdemokraten würden am Sonntag nach einer gründlichen Analyse des Regierungsprogramms und nur dann eine Entscheidung treffen, wenn ihnen Garantien hinsichtlich des Schutzes der Einkommen der Bevölkerung und der Fortsetzung der Investitionen zugesichert würden. Ebenfalls am Sonntag während des außerordentlichen Parteitags wird die Nationalliberale Partei eine neue Führung wählen und über die Annahme des Mandats des Ministerpräsidenten entscheiden, das ohne Rücksprache mit der Partei und ohne die Unterstützung einiger liberalen Kollegen ernannt wurde. Wir erinnern daran, dass die Minderheitsregierung der Nationalliberalen Partei, der Union Rettet Rumänien und des Ungarnverbands unter Führung des liberalen Politikers Ilie Bolojan am 5. Mai durch ein Misstrauensvotum der Sozialdemokratischen Partei, die bis vor kurzem Teil der Regierungskoalition war, und der AUR, der populistischen Allianz für die Union der Rumänen, abgesetzt wurde. Mehrere tausend rumänische Gewerkschafter im Bildungsbereich protestierten am Mittwoch vor der Regierung und dem Parlament. Sie waren unzufrieden mit den Bestimmungen des Entwurfs für ein neues Gehaltsgesetz, da diese ihrer Ansicht nach bestehende Missstände im System nicht beheben und die Lehrer in Armut stürzen würden. Laut den Gewerkschaftern stellt dieses Projekt einen eklatanten Verstoß gegen geltendes Recht, eine Missachtung der gegenüber den Gewerkschaften eingegangenen Verpflichtungen und einen unbestreitbaren Beweis dafür dar, dass die Regierung, der rumänische Präsident und die politischen Parteien das Bildungswesen vernachlässigen, anstatt es als Fundament für die Zukunft der Nation zu behandeln. Die Gewerkschaftsverbände fordern den sofortigen Rückzug des Projekts aus der öffentlichen Debatte und den Beginn ernsthafter Verhandlungen. Die Zollangestellten sind unzufrieden mit den Bestimmungen des neuen Gehaltsgesetzes für Beschäftigte im öffentlichen Dienst, den Arbeitsbedingungen und der Missachtung ihrer Berufs- und Gehaltsrechte. Sie traten am Mittwoch in einen Warnstreik und kündigten an, einen Generalstreik auszurufen, sollten die Behörden ihren Forderungen nicht nachkommen. Das rumänische Leistungsbilanzdefizit ist in den ersten 4 Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 12% gesunken, von über 9,1 Milliarden Euro auf unter 8 Milliarden Euro, wie die Nationalbank mitteilte. Ökonomen weisen jedoch darauf hin, dass diese Verbesserung nicht unbedingt eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft widerspiegelt, sondern eher auf eine Abschwächung des Konsums und der Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen ist. Sie betonen, dass Transport, IT und Telekommunikation weiterhin einen deutlichen Überschuss in der Außenhandelsbilanz erwirtschaften und die Devisenreserven der Nationalbank auf einem komfortablen Niveau verbleiben. Besorgniserregend ist hingegen der Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen um über 30% gegenüber dem Vorjahr. Erwähnenswert ist auch, dass Rumänien laut den am Mittwoch vom Europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlichten Daten im Mai mit einer Inflationsrate von 9,7% das Land mit der höchsten Inflationsrate in der Europäischen Union war. Wie das Nationale Statistikinstitut in Bukarest bereits veröffentlichte, stieg die jährliche Inflationsrate in Rumänien im Mai auf 10,85%. Die Nationalbank korrigierte ihre Inflationsprognose für das Jahresende von zuvor 3,9% auf 5,5% nach oben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturchronik, heute von unseren Kollegen Ion Puikan und Eugen Kojokariu. Im neuen Art Safari Museum im Bukarester Stadtkern ist derzeit die Ausstellung Diary des rumänischen Künstlers Felix Aftene zu sehen. Der 1972 im ostrumänischen Vaslui geborene Künstler lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Iași. Dort schloss er 1996 als Jahrgangsbester die Kunstakademie George Enescu im Fach Wandmalerei ab und promovierte später an derselben Hochschule im Fach Bildende Kunst. Aftene arbeitet mit Malerei, Monumentalkunst, Skulptur und neuen Medien. Im Mittelpunkt seines Schaffens stehen die menschliche Existenz, Erinnerung und Identität, häufig aus der Perspektive des Selbstporträts. Seine Werke wurden in Rumänien sowie in zahlreichen Ländern Europas, Nordamerikas und auch in Israel gezeigt. 2016 erhielt er den Nationalpreis für Malerei, vergeben vom rumänischen Künstlerverband. Die Ausstellung Tagebuch vereint drei Jahrzehnte seines Schaffens, von Zeichnungen aus seiner Jugend und Studienzeit bis zu aktuellen Werken. Die Kuratorin Maria Bilaszewski hat die Werke chronologisch angeordnet und zeichnet so die künstlerische Entwicklung Aftenes nach. Im Mittelpunkt stehen Erinnerungen, Familie, Gesellschaft und deren Wandel.
Felix Aftene, Journal, o expoziție care ar putea părea retrospectivă, dacă nu ar fi mai mult decât atât.
Felix Aftenes Ausstellung Journal könnte auf den ersten Blick wie eine Retrospektive wirken, sie ist aber weit mehr als das. Sie ist das persönliche Bekenntnis eines Künstlers nach 30 Jahren Arbeit, sagt Maria Bilaszewski. Dazu gehören auch Gegenstände aus seinem Haushalt, aus seinem Atelier und aus seinem privaten Umfeld. Dinge, die man normalerweise in einer Ausstellung nicht zeigt. Deshalb gleicht sie einer Röntgenaufnahme. Sie gibt Einblick in den kreativen Arbeitsprozess und zugleich in die Persönlichkeit von Felix Aftene, fährt die Kuratorin fort und lüftet auch den Vorhang zur Ausstellung per se. Sie gliedert sich in drei Bereiche, die zeitlichen Abschnitten folgen. Zu Beginn betritt man einen Galerieraum mit Skulpturen und Gemälden, die so präsentiert werden, dass sie Neugier wecken und den Besucher dazu einladen, tiefer in die Welt der Malerei von Felix Aftene einzutauchen. Danach folgt der Bereich der Erinnerungen an die Kindheit, an Orte und Menschen, die ihm wichtig sind. Zu sehen sind Gegenstände, die er auf Studienreisen gesammelt oder geschenkt bekommen hat, zusammen mit Seiten aus seinem Tagebuch. Es ist allerdings kein Tagebuch aus Papier, sondern eines aus Farben, findet Maria Bilaszewski. Über 100 abgenutzte Bleistifte in einer kleinen Schachtel. Eine große Vase voller Pinsel. Jeder Gegenstand, den der Künstler benutzt hat oder der ihm etwas bedeutet, wurde dokumentiert und ist Teil seines künstlerischen Alltags geworden. Den Abschluss bilden zwei Videoprojektionen. Beide Filme stammen von Felix Aftene. Einer entstand im Haus seiner Großeltern im Gebiet von Vaslui. Dort erkennt man viele der ausgestellten Objekte wieder. Man fragt sich vielleicht, warum ein Küchentisch, eine Schere oder die Stiefel seines Großvaters hier zu sehen sind. Sie stammen aber alle aus diesem Haus, das für ihn den Ursprung seiner künstlerischen Laufbahn bildet. Dort entstanden mit 16 Jahren seine ersten Zeichnungen und Porträts für die Familie. Auch frühere Urkunden aus der Zeit vor der Revolution sind ausgestellt und belegen sein Talent. Besonders aufmerksam sollte man sich den Werkzyklen der vergangenen 10 Jahre widmen. Sie zeigen einen neuen Blick auf Felix Aftene und seine monumentalen Kunstwerke im öffentlichen Raum der Stadt Iași, so die Kuratorin der Ausstellung in Bukarest.
Bine ați venit în atelierul meu. E un proiect în care mi-am propus să fac un soi de autoportret foarte sincer, în care să-mi expun practic atelierul așa, ca o carte deschisă la toate paginile ei.
Willkommen in meinem Atelier, sagt der Künstler.
Mit diesem Projekt wolle er eine sehr ehrliche Art von Selbstporträt schaffen, sein Atelier wie ein Buch öffnen und jede einzelne Seite zeigen. Er wolle sichtbar machen, warum sich ein Künstler bestimmten Gegenständen nähert, kleinen Bruchstücken des Lebens. Ich sammle, erzählt Aftene, viele Gegenstände auf meinen Wegen, untersuche sie und finde später ihren Platz in meinen Kompositionen auf der Leinwand. Dieses Atelier zeigt meinen künstlerischen Weg. Es ist nicht einfach nur ein Arbeitsplatz, sondern ein lebendiger Organismus, der auch den Besucher dazu einlädt, vielleicht seine eigene Geschichte zu entdecken, sagt der Künstler. Die Ausstellung ist im Grunde eine große Installation und besteht aus drei Kapiteln. Das erste ist der Skulptur gewidmet. Der Künstler zeigt hier patinierte und polierte Bronzearbeiten auf Sockeln aus oxidiertem Metall. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Erinnerungen und Aftene hat dort Gegenstände aus seiner Kindheit gesammelt und er zeigt auch einen Film, den er im Haus seiner Großeltern gedreht hat. Anschließend folgt das Studio, das Atelier, eine Nachbildung des eigenen Ateliers in Jasch. Im Mittelpunkt steht die Staffelei. Um sie herum hängen Arbeiten aus allen Schaffensphasen, von der Diplomarbeit bis zu den neuesten Werken, beschreibt Aftene die Ausstellung. Kuratorin Maria Bilaszewski sagt über ihre Zusammenarbeit mit Felix Aftene, dass sie inzwischen fast 20 Jahre dauert.
Faptul că și coexistăm în același oraș, avem funcții similare și ne întâlnim foarte adesea la evenimente publice, mă face să-l știu chiar în amănunt.
Wir leben in derselben Stadt, haben ähnliche Aufgaben und begegnen uns regelmäßig bei öffentlichen Veranstaltungen und ich kenne ihn deshalb extrem gut, sagt sie. Angesichts dieser Freundschaft ist die Ausstellung ganz natürlich entstanden, mit allem, was Künstler und Kuratorin für wichtig hielten, damit die Besucher einen anderen Zugang zur zeitgenössischen Kunst finden.
Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Musik. Die heutige Sendung widmen wir dem zweiten Studioalbum der Rockband Phoenix, Mugur de Fluier. Mugur de Fluier aus dem Jahr 1974 gilt als Meilenstein der rumänischen Rockmusik und markiert den Übergang der Band zu einem unverwechselbaren Ethno-Rock-Stil. Das Album trägt den Untertitel Einführung in ein Konzert über alte rumänische Musik und betont somit die Absicht der Band, die kulturellen Wurzeln Rumäniens in einem modernen Stil in den Vordergrund zu rücken. Nach dem Erfolg des Vorgängeralbums setzte Phoenix die Erforschung und Einführung von Elementen der rumänischen Folklore in ihre Musik fort. Mugur de Fluier bestätigt diese Richtung und bietet eine Synthese aus Rock und einheimischen Musiktraditionen. Und wir beginnen mit dem gleichnamigen Song. Viel Spaß beim Zuhören!
Simt sufletul mugur de fluier. Ce-a doinit cântecul șuier. Pentru zilele ce-au fost trecute.
Das Album wurde in nur 24 Stunden aufgenommen, eine bemerkenswerte Leistung für diese Zeit. Geschrieben wurden die Texte nach wie vor von Victor Kârcu, aber auch vom berühmten Duo Șerban Foarță – Andrei Ujică. Victor Kârcu ist der Autor des Songs Mugur de Fluier, den wir uns gerade angehört haben. Außerdem wurde zu diesem Song das erste offizielle Musikvideo eines rumänischen Songs gedreht, und zwar von TVR in den Filmstudios in Buftea im Jahr der Veröffentlichung des Albums 1974. Die Kompositionen stammen von Bandleader und Gitarristen, dem verstorbenen Nicolae Kovács, aber auch andere Mitglieder haben zu bestimmten Stücken beigetragen. so der Bassist Josef Kapel und der Sänger Mircea Baniciu. Das Album markiert auch die Rückkehr von Spitzi Reininger in die Band, der von 1967 bis 1970 Mitglied war und als erster Besitzer eines echten Synthesizers der Marke Korg in Rumänien gilt. Und wir hören uns zunächst den Song Musica și Musicia an.
Nu vrei să asculti muzichia, pasăre, vai ce pasăre. Domnule în negru, ca un carpu negru, nu vrei să asculti muzichia, domnule, ești un zarzăre. Zeule Apollo, are-mi dat și acolo, nici tu nu vrei să asculti toată muzica, ești și tu un domn. Durdule pe tine, să te întreb în bine, dacă nu vrei să asculti toată muzica, dar mi-e foarte somn. Pasăre zău, domnul al tău, zeule rău, surdule.
Musica și Musicia ist der erste Song, der von Josef Kapel komponiert wurde. Die komplexen musikalischen Arrangements, die modernen und archaischen Instrumente, die auf dem Album der Band Phoenix zu hören sind, haben auch diesen Song auf ein extrem hohes Qualitätsniveau gebracht, zumindest für jene Zeit. Die von Scherban Foarță und Andrei Ujică geschriebenen Texte fügten eine tiefgründige lyrische Dimension hinzu, indem sie Poesie und Mythologie verbinden. Anule Hanule ist ebenfalls ein repräsentatives Stück für Phoenix und steht im Kontrast zum Album Mugur de Fluier. Das Album selbst befindet sich übrigens in einem musikalischen Bereich der Kontraste. Leichte, warme Stücke aus dem Folkbereich wechseln sich mit kraftvollen Stücken ab, deren Energie durch E-Gitarre und Bass verstärkt wird und die somit in den Bereichen des progressiven Rocks oder Hard Rocks führen, aber mit den unverzichtbaren Ethno-Folk-Elementen. Wir hören uns in den folgenden Minuten den Song von Nicolae Kovac an, Anule Hanule.
Thank you. galbi. Vânăt și pembe, să se uște ramul. La edicule s-a te taină țin colo la cel han. Am de toți uitat și de Gingis Han, în care o zi mai mare de un an, și anul-i un veac și veacul noi an.
Songs auf dem Album Mugur de Fluier der Band Phoenix hatten einen großen Einfluss auf die rumänische Musikszene und inspirierten zuerst die Band Semnal M und dann auch Celelalte Cuvinte. Das Originalcover, das vom Schlagzeuger Valeriu Seppi und seiner Frau gestaltet wurde, wurde zensiert. Die Mitglieder von Phoenix waren allerdings während ihrer gesamten Existenz mehrmals Opfer der Zensur, bis sie 1977 aus dem Land flohen. Alle außer dem Solisten Mircea Baniciu, der seine musikalische Karriere solo fortsetzen wird. Auf dem Cover des Albums wird das Lied Andri Popa als Volkslied angegeben. Tatsächlich stammen die Verse jedoch vom Dichter Vasile Alexandri, der das Gedicht 1843 schrieb. Andri Popa, das wir zum Abschluss unserer heutigen Musiksendung ausgewählt haben, ist das einzige Werk von Mircea Baniciu in der gesamten Geschichte von Phoenix. Mugur de Fluier bleibt ein emblematisches Album, das es geschafft hat, Tradition und Innovation zu verbinden und einen starken Eindruck in der rumänischen Musik hinterlassen hat.
Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit? Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot stradă neîncetat. Andri Popa, hot bărbat, Andri Popa, hot bărbat. E haitul și e vestit, Andri Popa cel.
Zi și noapte tot calare trage fir din drumul mare și din țară peste tot fugne feric cât ce pot, fugne feric cât ce pot. Tot ce l-are o pușcă plină cu trei glonți la rătăcină,
International.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus rumänischer Persönlichkeiten.
Jules Perachim war ein bedeutender rumänischer Künstler, dessen Werk stark vom Surrealismus und Sozialismus geprägt wurde. Er wurde am 24. Mai 1914 in Bukarest als Julius Blumenfeld geboren und später als Jules Perachim bekannt. In einer Zeit des politischen und sozialen Umbruchs erarbeitete sich Perachim einen einzigartigen Platz in der Kunstwelt. Seine Werke spiegeln sowohl seine künstlerische Vision als auch die turbulenten Zeiten wider, in denen er lebte. Durch seinen Einsatz von Symbolik und seine innovative Herangehensweise an die Kunst konnte Perachim eine unverkennbare visuelle Sprache schaffen, die ihn als eine der wichtigsten Figuren der modernen Kunst Rumäniens auszeichnen. Perachim war ein Frühentwickler, was sein künstlerisches Talent betrifft, und begann bereits in jungen Jahren, sich in der Kunstszene zu etablieren. In den 1930er Jahren trat er der Avantgarde-Bewegung bei und wurde Mitglied der Künstlergruppe Gruppe für moderne Kunst. Diese Gruppe setzte sich für moderne künstlerische Ausdrucksformen ein und distanzierte sich von traditionellen Malstilen. Der Einfluss des Surrealismus war in dieser Zeit besonders stark in Perachims Werk sichtbar. Surrealismus, eine Bewegung, die ursprünglich in Frankreich entstanden war, befasste sich mit dem Unterbewusstsein, Traumwelten und dem Irrationalen, was perfekt zu Perachims Interesse an psychologischen und sozialen Themen passte. Seine Werke aus dieser Zeit zeigten oft seltsame, traumartige Szenen und verwendeten eine reiche Symbolik, die darauf abzielte, die Absurdität und Unsicherheit der menschlichen Existenz zu betonen. Der künstlerische Stil von Jules Perachim veränderte sich jedoch im Laufe seiner Karriere vor allem unter dem Einfluss der politischen Veränderungen in Rumänien und Europa. Während des Zweiten Weltkriegs und der darauf folgenden kommunistischen Herrschaft
wurde Perachim gezwungen, seine surrealistischen Tendenzen anzupassen. In den 1940er Jahren schloss er sich der Kommunistischen Partei an und wurde zunehmend in das sozialistische Realismusregime eingebunden, das von der Partei gefördert wurde. Der sozialistische Realismus war eine staatlich geförderte Kunstbewegung, die darauf abzielte, die sozialistische Ideologie zu propagieren und die Arbeiterklasse zu idealisieren. In dieser Zeit produzierte Perachim Werke, die die sozialistischen Ideale widerspiegelten, und wandte sich von den surrealistischen und avantgardistischen Einflüssen seiner früheren Jahre ab. Trotz dieser Anpassung an den sozialistischen Realismus war Perachim stets bemüht, seine künstlerische Integrität zu wahren. Er nutzte subtile Symbole und Elemente, um seine Werke auf einer tieferen Ebene zu kommunizieren, oft in einer Weise, die den strengen Vorschriften des sozialistischen Realismus widersprach. In seinen späteren Werken begann er wieder zu seinen surrealistischen Wurzeln zurückzukehren, indem er seine symbolische und fantasievolle Herangehensweise wieder aufleben ließ. Diese Rückkehr zum Surrealismus zeigte Perachims unerschütterliche Hingabe an seine künstlerischen Ideale, selbst in einer Zeit, in der freie künstlerische Ausdrucksformen unterdrückt wurden.
Alex Grigorescu mit einem Fragment aus Rumänische Persönlichkeiten von Freitag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Pro Memoria an.
Für die Kommunisten waren die wertvollsten Menschen der Gesellschaft, die sich gegen sie stellten, die Hauptfeinde. Die fleißigsten Bauern waren die ersten Opfer auf dem Land nach der Errichtung des Regimes. Als Kiaburi verhöhnt, ein Wort türkischen Ursprungs, wurden sie verleumdet, enteignet oder ins Gefängnis geworfen, Stelio Lambro berichtet. Das Wort Kiabur hat in der Sprache, mit der das kommunistische Regime seine Gegner charakterisierte, eine besondere Karriere gemacht. Es gelangte aus dem Türkischen ins Rumänische. Seine Form soll Kibar sein und stammt ursprünglich aus dem Arabischen, wo es die Pluralform für groß, wichtig, senior und gelehrt ist. Durch eine aggressive ideologische Konnotation wurde der Begriff abwertend und richtete sich gegen jene Bauern, die sich der Wirtschaftspolitik der kommunistischen Regierung widersetzten, die die Sowjetunion am 6. März 1945 eingesetzt hatte. Traditionell stellten die sogenannten Kiaburi die Dorfelite dar, auch wenn man sie vor der Ankunft der Kommunisten nicht so nannte. Doch die Ideologie dehnte die sozioökonomische Bedeutung aus und schloss auch mittlere Bauern ein, solche mit einem kleinen Vermögen sowie Dorfhändler. Die Kiaburi galten zugleich als Volksfeinde. Ein weiterer berühmter Begriff aus dem Sprachgebrauch der 1950er Jahre mit einem weit breiteren Anwendungsbereich. Im Arsenal kommunistischer Beschimpfungen waren die Kiaburi Verräter, weil sie ihre Abgaben an den Staaten nicht leisteten, in Hungerjahren Lebensmittel versteckten, Spekulanten waren und im Allgemeinen Verschwörungen schmiedeten. Der Kampf der kommunistischen Regierung gegen die fähigsten Menschen auf dem Land war ein Kampf gegen Leistung schlechthin. In den 1990er Jahren führte das Zentrum für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks ein Interviewprojekt über die Sowjetisierung der Dorfwelt durch, bei dem die Zeichnung der Figur des Kiabur ein wichtiges Anliegen war. Ion Agrigoroyei war ein Historiker aus Jasch und erinnerte sich 1995 daran, was es in den 50er Jahren bedeutete, keine gute Akte zu haben oder ein Kind eines Kiaburs zu sein. Es war die Zeit, in der die Söhne der Kiaburi verfolgt wurden. Manche galten als Kiaburi, weil sie einen Brennkessel für Schnaps besaßen und jemanden bezahlten, der ihnen bei der Alkoholherstellung half. Andere waren Söhne von Priestern, die zu leiden hatten, sowohl während des Studiums als auch bei der Stellenzuweisung. Ihnen wurde beispielsweise der Zugang zur Hochschulbildung verwehrt. Diese Einschränkung bestand jahrelang. Ich hatte einen Kollegen, er ist heute ein angesehener Professor an einem Internat, Lehrer für Rumänisch. Er hat sogar promoviert, musste aber aufs Land gehen, weil seine Akte nicht den Anforderungen entsprach.
Ebenfalls Alex Grigorescu mit einem Ausschnitt aus dem Geschichtsmagazin Promemoria von Montag. Nun bringen wir Reiseland Rumänien.
Heute nehmen wir Sie mit nach Sighișoara, zu Deutsch Schäßburg, in die älteste noch bewohnte mittelalterliche Festungsstadt Europas im Herzen Siebenbürgens. Jahr für Jahr zieht die Stadt zehntausende Besucher an, nicht nur wegen ihres einzigartigen historischen Charmes, sondern auch dank der zahlreichen Veranstaltungen, die hier stattfinden. Die Geschichte Schäßburgs reicht bis ins Jahr 1367 zurück, als der Ort offiziell zur Stadt erklärt wurde. Damals wurde er von einer mächtigen Befestigungsanlage mit 14 Türmen und 4 Bastionen geschützt. Obwohl die Altstadt vergleichsweise klein ist, erwartet die Besucher eine Vielzahl sehenswerter Attraktionen. Zu den Höhepunkten zählen die überdachte Schülertreppe, das mittelalterliche Zentrum, der Stundturm sowie zahlreiche Kirchen und Museen, darunter das Zunfthaus, das Kartenmuseum und das Geschichtsmuseum. Die Schülertreppe, auch überdachte Treppe genannt, stammt aus dem Jahr 1642. Sie führt hinauf zur sogenannten Bergschule, dem heutigen Josef-Haltrich-Gymnasium, einer der ältesten Schulen Siebenbürgens, die bereits 1522 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Treppe sollte die Schüler auf ihrem Weg zur Schule vor Regen und Schnee schützen. Heute umfasst sie 175 Stufen, ursprünglich waren es sogar 300. Das mittelalterliche Zentrum mit seinen zahlreichen historischen Gebäuden gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu den bekanntesten Bauwerken zählen das Hirschhaus sowie das Haus von Vlad Dracul, in dem der Legende nach Vlad Țepeș, der Pfähler, besser bekannt als Dracula, geboren wurde. Wer Schäßburg besucht, sollte unbedingt den Stundturm erklimmen, eines der Wahrzeichen der Stadt. Ursprünglich als zweigeschossiger Uhrturm errichtet, wurde er später um 4 weitere Etagen erweitert. Nach 110 Stufen werden die Besucher mit einem beeindruckenden Blick über die Altstadt belohnt. Sehenswert sind auch die Türme der Schmiede, Schneider, Schuhmacher, Kirschner und Metzger. Für kultur- und religionsgeschichtlich Interessierte bieten sich die Dominikanerkirche, die römisch-katholische Kirche sowie die lutherisch-evangelische Bergkirche an.
Es war Sorin Georgescu mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien von Dienstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.